Wir hören Lukas Kapitel 13, die Verse 18 bis 30. Da sprach er Jesus: Wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf, und es wuchs und wurde zu einem großen Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er: Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Und er zog durch Städte und Dörfer und lehrte und setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihm: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken. Und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Und er wird antworten: Ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Herr Jesus, es sind deine Worte, sie sind nicht einfach. Und wir bitten dich, dass du sie uns auftust und uns in die ganze Wahrheit führst. Dass wir dir auf dem rechten Weg nachfolgen. Amen. Ja, wir haben heute einen Text, der klingt auf den ersten Blick vielleicht nicht so ermutigend, vielleicht sogar bedrückend. Ich weiß nicht, wie es euch ging beim Hören. Wir wünschen uns doch eher Aufbauendes und Mutmachendes. Aber das sind auch Worte unseres Herrn Jesus, die in der Bibel stehen. Der Herr hat sie sicher nicht gesprochen, um uns Angst zu machen oder Verdammnisgefühle auf uns zu legen. Er hat sie zu uns geredet, weil er uns liebt. Und darum sagt er uns die ganze Wahrheit. Und wir brauchen die ganze Wahrheit, denn nur die ganze Wahrheit macht uns frei. Wie immer müssen wir gut hinhören, damit wir den Text verstehen. Nur wenn wir die Worte der Bibel richtig verstehen, können wir sie auch richtig für uns anwenden. Aber das Ergebnis davon ist immer Friede und Freude in Jesus. Ja, Jesus beginnt mit 2 Gleichnissen. Nach meiner Wahrnehmung gehören sie zu den am meisten missverstandenen Texten der Bibel, sind die sogenannten Königreichsgleichnisse. Wir können beobachten, dass der Herr Jesus in den Evangelien an einem bestimmten Punkt damit anfängt, das Reich Gottes, beziehungsweise das Reich der Himmel, wie es im Matthäus-Evangelium heißt, in bildhaften Vergleichen zu beschreiben. Damit wir das verstehen, müssen wir immer den Kontext betrachten eines Bibeltextes. Wir müssen verstehen, was der Herr Jesus hier mit dem Reich Gottes genau meint. Dazu müssen wir den zeitlichen und den heilsgeschichtlichen Zusammenhang beachten. Also die göttliche Heilsordnung, in der Israel damals lebte. Zur Zeit der Evangelien lebte Israel noch in den Ordnungen des Alten Testaments, also dem Gesetzesbund vom Sinai. Es galten die Gebote dieses Bundes, wie auch die Verheißungen der alttestamentlichen Propheten auf den Messias hin, auf den künftigen König, der kommen sollte. Auf den wartete Israel sehnlichst. Johannes der Täufer, der letzte der alttestamentlichen Propheten, hatte das Kommen des Messias angekündigt mit den Worten: Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dasselbe hat der Herr Jesus auch verkündigt am Anfang seines Dienstes. Was ist also Reich Gottes in diesem Zusammenhang? Es ist die von den alttestamentlichen Propheten verheißene Herrschaft Gottes, die Gott auf der Erde mit seinem Volk Israel aufrichten würde, nämlich durch den verheißenen Messias, den König, den Sohn Davids, der jetzt in Jesus Christus gekommen war. Also das Reich Gottes ist auch nicht zu trennen von seinem König, dem Messias, Jesus. Jesus kam als der von den Propheten verheißene Messias-König zu seinem Volk Israel. Aber es gibt eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Reich wirklich kommt, dass es aufgerichtet wird. Gott hat von Israel zwei Dinge erwartet, nämlich Buße und Glaube an Jesus. Darum auch zuerst die Verkündigung, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich denke, wir müssen uns hier vor einem verbreiteten Irrtum hüten. Jesus ist nicht nach Israel gekommen, um das Judentum abzuschaffen und eine Kirche zu gründen, möglichst viele Juden zu Kirchenmitgliedern zu machen und dann eine Kirchenleitung einzusetzen, die in der Amtsnachfolge der Apostel steht. Sondern der Herr Jesus kam als der verheißene Messias zu seinem Volk. Er lehrte sie, er tat viele außergewöhnliche Zeichen und Wunder, die ihn als den Messias ausgewiesen haben. Er hat ihnen das Reich angeboten, wenn sie denn bereit wären, Buße zu tun und an ihn als ihren Messias zu glauben. Aber wir haben ja schon gesehen, dass nur wenige diesem Aufruf auch wirklich gefolgt sind. Die führenden religiösen Eliten haben Jesus abgelehnt, weil er nicht ihrer Vorstellung jüdischer Frömmigkeit entsprach. Aber auch im Volk fand Jesus wenig Buße und Glaube. In dem Textabschnitt davor haben wir so eine typische Begebenheit. Da hatte Jesus in einer Synagoge eine Frau geheilt, die durch dämonischen Einfluss unter einer Verkrümmung ihres Körpers gelitten hatte. Der Synagogenvorsteher konfrontierte Jesus mit dem gleichen Vorwurf wie die Pharisäer. Heilen am Schabbat ist nicht erlaubt. Die Menschenmenge sah das nicht so eng, die freuten sich über die Heilung. Sie waren begeistert darüber, dass Gott in ihrer Synagoge so wunderbar gewirkt hatte. Aber beide Reaktionen sind nicht das, was Jesus erwartete, nämlich Buße und Glaube. Religiosität und Begeisterung sind kein Ersatz dafür. Im Gegenteil. Das ist also jetzt der Kontext dieser Königreichsgleichnisse. Und hier steht auch unser Abschnitt. Der Herr Jesus wird von seinem Volk mehr und mehr abgelehnt als der Messias und verworfen. Die Beziehung zwischen dem König und seinem Volk, die zerbricht allmählich. Das Königreich, das doch unmittelbar bevorstehen sollte, beginnt deshalb Gewalt zu leiden. Und dann fängt Jesus auf einmal an, von dem Königreich, dem Reich Gottes, in geheimnisvollen Gleichnissen zu sprechen. Wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich es vergleichen? Also eine Frage hier, eine rhetorische. Die deutet jetzt darauf hin, dass Jesus nicht das von dem Reich als solchem spricht, sondern von der Entwicklung des Reiches, die gerade stattfindet. Die beschreibt er nun in den Gleichnissen. Im Matthäusevangelium lesen wir den Grund dafür, warum er das tut. Das Königreich, das er vorher öffentlich verkündigt hat, wird jetzt zu einem Geheimnis, das nur noch wenigen Eingeweihten, nämlich den Jüngern, verständlich ist. Den Jüngern hat er die Gleichnisse erklärt, den übrigen nicht. So, jetzt schauen wir in die Gleichnisse. Das erste Gleichnis: Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum. Und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Die gängige Interpretation lautet, es geht hier um den Wachstum des Christentums, das sich jetzt über die ganze Welt ausbreitet. Aber im gesamten Kontext geht es eigentlich um das Gegenteil. Der Herr Jesus wurde abgelehnt und verworfen. Denn Reich Gottes, Königsherrschaft, Jesu bedeutet, Jesus herrscht in absoluter Macht und Majestät und Autorität auf der Erde und alles ist ihm untertan. Aber Jesus wurde als König verworfen. Was sind das für Wachstumsprozesse? Jetzt schauen wir nochmal in die Biologie. Das Senfkorn ist der Same für eine Senfpflanze. Die Senfpflanze wird ungefähr 30 bis 80 Zentimeter hoch. Und sie ist eine einjährige Pflanze, also die wächst jedes Jahr neu. Die bleibt nicht viele Jahre lang stehen wie ein Baum. Wie kann also eine solche Pflanze zu einem großen Baum, zu einem Nistplatz für Vögel werden? Entspricht das der normalen Biologie? Wohl kaum. Also wir sehen, hier geht es nicht um einen natürlichen Vorgang, sondern um einen höchst unnatürlichen, ein pervertiertes Wachstum. Ein weiterer Hinweis sind die Vögel des Himmels. Das sind nicht die netten kleinen Singvögel, die wir aus unserem Garten kennen, sondern Vögel des Himmels sind große Vögel, die quasi den Himmel beherrschen, ja? Also hoch oben in der Luft fliegen. Also Geier, Adler, Raubvögel und sowas. Also das ist ein ziemlich düsteres, unheimliches Bild, das der Herr hier vom Reich Gottes zeichnet. Also wir merken, irgendwas ist da komisch, da stimmt was nicht. Das ist keine gute, keine normale, keine wünschenswerte Entwicklung, das ist eine unnormale, eine verkehrte. Schauen wir ins zweite Gleichnis, bevor wir uns an die Deutung wagen. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Auch hier geht es nicht darum, dass der christliche Glaube jetzt kontinuierlich in der Welt wächst und zunimmt, bis die ganze Welt verchristlicht ist. Ich glaube, das sehen wir auch heute nicht. Warum? Wir müssen verstehen, dass der Sauerteig in der Bibel immer ein Symbol für die Sünde ist. Denn kurz davor hatte Jesus noch vom Sauerteig der Pharisäer gesprochen. Ja, er meinte damit ihre falschen Lehren und ihre falsche Frömmigkeit. Dieses Gleichnis wird im Kontext des jüdischen Passafestes verständlich. Dem Passafest ging das Fest der ungesäuerten Brote voraus. Bei diesem Fest, das zur Vorbereitung auf das Passa diente, mussten die Israeliten jeden Krümel Sauerteig aus ihrem Haus ausfegen. Also sie haben richtig Großputz gemacht. Machen sie heute noch. Das war ein Symbol für die Buße und die innere Reinigung zur Vorbereitung auf dieses heilige Fest. Denn das Passa erinnerte Israel ja an den Auszug aus Ägypten. Da hat Gott die Erstgeborenen durch das Blut des Passalammes am Türpfosten verschont, was ein wunderbares Gleichnis ist auf das Kreuzesopfer Jesu. An sich ist der Sauerteig ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil, den braucht man ja zum Brotbacken. Ja, der sorgt dafür, dass der Teig schön aufgeht und locker wird und gut schmeckt. Aber im Gleichnis geht es nicht um normales Brotbacken. Warum? Das Schlüsselwort hier ist das heimlich. Warum sollte man beim Brotbacken den Sauerteig heimlich in das Mehl reinmischen? Das verstehen wir wieder nur im Kontext des jüdischen Passafestes. Denn eine Person, die heimlichen Sauerteig mischt in Mehl, das bereits gereinigt ist, die hat keine guten Absichten, sondern böse, frevlerische Absichten. Sie verdirbt damit absichtlich das gesamte Mehl, sodass es für das Backen der ungesäuerten Brote nicht mehr geeignet ist und verhindert damit die Vorbereitung auf das heilige Fest. Ich denke, das ist klar. Und dann verstehen wir auch, was der Herr mit den beiden Gleichnissen meint. Nicht ein positives Wachstum, sondern im Gegenteil eine Verderbnis, eine Zerstörung. Das Reich Gottes wächst nicht, weil Menschen sich bekehren, sondern sie lehnen Jesus ab als ihren König und sie verderben damit das Reich. Also ich glaube, wir müssen eins verstehen. Diejenigen, die den Herrn damals abgelehnt haben, das waren keine Heiden, das waren keine Götzendiener, das waren keine Atheisten oder Gottlose. Das waren Juden. Ja, mehr oder wenig gläubig, fromm. Nachkommen Abrahams kannten die Bibel mehr oder weniger. Dann verstehen wir jetzt auch den Senfbaum. Wenn Reich Gottes, also Göttliches, Geistliches, mit Verkehrtem, mit Ungöttlichem verbunden wird, wobei gleichzeitig Jesus abgelehnt wird als der Herr und König und man ihn verleugnet, seine Herrschaft verleugnet, dann kommt was Unheimliches bei heraus, etwas Böses, ein religiöses Monstrum. Die Vögel sind daher ein Symbol für das Böse, für die Dämonen, die dann anstelle von Jesus in solchen falsch religiösen Systemen hausen. Ja, es geschah damals in Israel. Und die Kirchengeschichte ist leider auch voll mit Beispielen dafür. Es gibt religiöse Institutionen, die sich christlich nennen. Da redet man über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist und die Bibel. Aber Christus ist nicht der Herr. Es ist ein Christentum ohne Christus. Und das geschieht auch beim Sauerteig. Wenn man nämlich Wahrheit Gottes absichtlich vermischt mit Bösem und Falschem. Ja, irgendwelche menschlichen Ideen zur Rettung der Welt, religiöse Praktiken, angeblich wissenschaftliche Bibel, Kritik und dergleichen. Solche teuflischen Elemente entwickeln eine unheimliche Dynamik. Da bleibt es nicht nur bei ein paar Einzelfällen, sondern das wächst. Die durchdringen und verderben alles. Das ist Gesetz des Sauerteigs. Ja, die Bakterien, die wachsen und die breiten sich aus im ganzen Teig. Ja, das ist ein Wachstum, aber im negativen Sinne. Sieht man vielleicht auch bei Sekten, die fangen manchmal ganz moderat noch an, aber mit einem kleinen Irrtum. Aber die entwickeln sich rasch immer mehr zu immer schlimmerer Verderbnis. Das kann man tatsächlich beobachten. Das ist das Gesetz des Sauerteigs. Das ist eine sehr effiziente Strategie der Finsternis, dass sie Wahrheit und Lüge vermischt. Ja, 95% mögen biblisch sein und 5% falsch. Aber das ist Gift, tödliches Gift. Das breitet sich immer weiter aus und entfaltet seine zerstörerische Wirkung. Also wir sehen, der Herr warnt uns mit diesen Gleichnissen vor den Werken der Finsternis. Dann verstehen wir jetzt auch die folgenden Verse. Mit denen weist uns der Herr Jesus nämlich den richtigen Weg, wie wir solchen Verirrungen entgehen können. Es sprach einer zu ihm: Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Also jetzt fragt einer Jesus, wahrscheinlich war es einer von den wenigen Gläubigen, die an ihn geglaubt haben. Hatte beobachtet, trotz vollmächtiger Predigt, trotz gewaltiger, zeichenhafter Wunder, haben sich nur wenige wirklich zu Jesus bekehrt. Und fragt nun: Lieber Herr, wie kann das sein? Ist das alles? Berechtigte Frage. Und der Herr antwortet ihm: Ringt danach, dass ihr errettet werdet. Wacht auf. Das bedeutet Kampf. Ist nicht gemeint, jetzt streng dich religiös an, sondern suche Gott jetzt, ergreif ihn jetzt. Suche ihn mit allem Ernst. Ergreife die Gnade, die er dir jetzt bietet. So ein bisschen Frömmigkeit reicht da nicht. Sich als Kind taufen lassen, Mitglied einer Kirche sein, ein Glaubensbekenntnis nachsprechen und so weiter. Sondern die richtige Frage lautet: Wie werde ich gerettet? Ist dir noch klar, dass du ohne Jesus verloren bist? Die Pforte zur Errettung ist eng. Warum? Als der Herr Jesus seinen Dienst begann in Israel, war die Tür weit offen. Seine Worte und Zeichen waren klar und eindeutig. Die Massen liefen ihm nach und sie liefen ihm zu. Eigentlich müsste man denken, wäre es leicht gewesen, sich zu bekehren. Aber es geschah nicht. Warum? Man hat Gottes Gnade nicht ernst genommen und nicht ergriffen. Und dann hat Gott die Tür zur Errettung verengt. als der Herr begann, in Gleichnissen von Geheimnissen zu reden. Was ist die enge Tür? Es ist Jesus selbst. In Johannes 10, Vers 7 bis 9 nennt Jesus sich selbst die Tür zu Gott. Er ist der einzige Weg zum Heil. Ja, das kann man doch nicht so eng sehen. Doch, die Bibel sieht das so, Jesus allein. Wir können ähnliche Entwicklungen auch in der Kirchengeschichte beobachten. Da gab es Zeiten des Aufbruchs und der Erweckung. Besonders unserem Kontinent Europa hat Gott mit der Reformation und den Erweckungen danach im 18. und 19. Jahrhundert eine weit geöffnete Tür geschenkt. Es war damals relativ leicht gewesen, sich zu bekehren. Aber wie sieht es heute aus? Der herrschende antichristliche Zeitgeist schreit alles lauthals nieder, was noch irgendwie ein bisschen biblisch und christlich aussieht. Wahre Gläubige werden ausgegrenzt und diffamiert. Es sind nur noch wenige Menschen, die durch die Tür Jesus Christus ins ewige Leben gehen. Die Pforte zum ewigen Leben ist zumindest hier in Europa ziemlich eng geworden. Der antichristliche Geist macht es den Menschen schwer. Die Menschen sind schwer ansprechbar geworden für Jesus. Besonders das Konzept Sünde ist nicht mehr bekannt. Beziehungsweise man hat es umdefiniert in einen Verstoß gegen die politische Korrektheit und die Existenz absoluter Wahrheit wird geleugnet. Jetzt schließt der Herr ein weiteres Gleichnis an. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Der zweite wichtige Aspekt der Errettung ist der Zeitpunkt. Wie lange habe ich Zeit, mich zu Jesus zu bekehren? Muss das jetzt sein? Kann ich das nicht auch irgendwann später machen, wenn es mir besser passt in meine Lebenssituation? Vielleicht, wenn ich alt bin, kurz vorm Sterben, in der Welt sowieso nichts mehr zu verpassen habe. Und wir haben schon gesehen, Gott macht die Tür eng. Und irgendwann macht er sie ganz zu. Dann gibt es ein zu spät, dann kannst du dich nicht mehr bekehren. Die Gnadenzeit, in der Gott dir die Möglichkeit gibt, umzukehren, wird mal zu Ende sein. Wann ist es Zeit, sich zu bekehren? Jetzt, sofort, wenn Gott dich ruft. Darum bekehre dich heute. Komm mit deinen Sünden zu Jesus. Es wird mal zu spät sein. Du kannst dich nicht bekehren, wann du das willst. Du kannst dich nur bekehren, wenn Gott dir die Möglichkeit dazu bietet. Und wenn Gott dich jetzt ruft, dann erwartet er jetzt eine Antwort. Du weißt nicht, ob und wie lange Gott dir die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Über die Gnade Gottes verfügst du nicht. Über die Gnade verfügt Gott alleine. Irgendwann kannst du dich nicht mehr bekehren, selbst wenn du es noch wolltest. Das sehen wir auch in der Heilsgeschichte. Für Israel als ganzes Volk war die Gnadenzeit spätestens 70 nach Christus beendet. Danach gab es die Nation Israel nicht mehr, bis 1948. Und die Welt und für die Welt wird die Gnadenzeit spätestens mit der Entrückung der Gemeinde zu Ende sein. Darum verstehe bitte, es gibt ein zu spät, es gibt ein Draußensein. Nicht jeder, der sich christlich und bekehrt nennt, wird im Reich Gottes mit dabei sein. Unbekehrte Pseudochristen werden dann aufwachen und gewaltig erschrecken, wenn der Herr Jesus sagen wird, ihr gehört nicht zu mir. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken, auf unseren Gassen hast du gelehrt. Ja, sie werden sich dann vor Jesus selber versuchen zu rechtfertigen. Sagen, ja, wir haben doch was gemacht. Sie haben gegessen und getrunken. Ja, sie haben die Speisungswunder erlebt oder das Abendmahl genommen. Sie waren vor Jesus. Sie waren Kirchenmitglieder. Vielleicht hatten sie sogar Erfahrungen mit ihm. Jesus war auf ihren Straßen. Sie waren immer in der Kirche, haben sich seine Predigten gerne angehört. Reicht es denn nicht? Und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid, weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Also der Herr sagt zu ihnen, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr kommt. Warum? Sie sind nicht durch die enge Tür, die enge Pforte hineingegangen. Sie sind nur Zuschauer, die von außen zugeschaut haben. Sie hatten keinen rettenden Glauben an Jesus, aber nur eine äußere Form von Frömmigkeit. Außerdem sind sie Übeltäter. Es hat keine Lebenshingabe und keine Lebensveränderung stattgefunden. Neben ihrer Frömmigkeit lebten sie ihr altes Leben weiter. Sie kennen Jesus nicht und Jesus kennt sie nicht, obwohl sie ihn hätten kennen können. Dann wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Sie werden nicht in das Königreich Gottes hineinkommen. Sie werden draußen sein, zu spät. Sie werden weinen wie noch nie über die verpassten Gelegenheiten, die Gott ihnen angeboten hatte. Und sie werden sehen, was sie verpasst haben. Israeliten werden sehen, wie ihre Glaubensväter im Reich Gottes sind und sie draußen. Es werden solche sein, die alles gewusst haben und trotzdem keine ganze Sache mit Jesus gemacht haben. Der Herr sagt das jetzt nicht, um uns Angst zu machen. Er sagt uns die ganze Wahrheit, weil er uns liebt. Es ist eine herzliche, eine liebevolle Einladung an alle. Kommt doch heute zu mir. Ich will dich bei mir haben. Ich will in meinem Reich für immer und ewig. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden, von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Also wir haben gesehen, Gott macht die Tür eng für diejenigen, die Jesus und sein Wort haben und sich dennoch nicht bekehren. Und sie geht irgendwann ganz zu. Und dann tut Gott noch was anderes. Israel hat von Jesus zuerst das Reich Gottes angeboten bekommen. Die damalige Generation hat ihren König zum großen Teil abgelehnt. Und dann ist das Evangelium weitergegangen, in die Völkerwelt hinein. Gott hat eine Gemeinde mit glaubenden Menschen aus allen Völkern geschaffen. Das ist jetzt die Zeit, in der wir leben, die Gemeindezeit, die eine Gnadenzeit ist für alle Menschen, in der wir verkündigen als Botschafter Christi gegenüber der Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und siehe, es sind Letzte, die werden Erste sein und es sind Erste, die werden Letzte sein. Also Gott hat gewissermaßen die Reihenfolge in seinem Plan umgekehrt. Die Ersten waren diejenigen in Israel, die damals Jesus nicht angenommen haben. Diese damalige Generation hatte ein gewaltiges Vorrecht. Und die Letzten, das sind jetzt diejenigen, die von Jesus nur in seinem Wort gehört haben und an ihn geglaubt haben. Sie haben ihn nicht mit solchen Zeichen und Wundern wie damals in Israel erlebt. Jedenfalls die meisten. Das sind Menschen, von denen hätte man nie gedacht, dass sie errettet werden. Zur Zeit des Alten Testamentes mussten Menschen aus den Völkern, wenn sie errettet werden wollten, sich zu Israel halten, zum Gott Israels. Ja, als Proselyten zum Volk Israel. Noch eine wichtige Anmerkung. Wir dürfen niemals die damalige Generation in Israel, die Jesus abgelehnt hat, mit dem ganzen Volk der Juden in einen Topf werfen. Das ist nicht zulässig. Ja, diese Generation damals, die hat ein Problem. Ja, die hatte eine besondere Verantwortung. Aber das heißt nicht, dass deswegen das ganze Volk der Juden von Gott endgültig verworfen worden wäre. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer auseinanderhalten. Ja, hüten wir uns vor solchen antijüdischen Lehrmeinungen. Es ist nach unserem Text, das ist der letzte Vers, vielmehr so, Israel, das der Erste in Bezug auf den Messias Jesus war, wird einmal der Letzte in Gottes Heilsplan sein. Denn die Bibel bezeugt uns klar im prophetischen Wort, dass Gott in der Endzeit sich wieder seinem Volk zuwenden wird. Sehen wir heute schon in Teilen. Gott hat Israel in seinem Plan nur vorübergehend beiseite gesetzt und ans Ende gesetzt. Was nehmen wir jetzt für uns mit aus diesen Worten Jesu? Das Erste, wir gehen nur durch die enge Pforte in das Reich Gottes hinein. Wir dürfen nicht versuchen, die Pforte ein wenig zu verbreitern, indem wir alles nicht so eng sehen. Ja, bei dem Spruch müssen uns die Alarmlampen aufleuchten. Wir dürfen die Bekehrung nicht zu leicht machen, indem wir uns ein wenig der Welt anpassen, nur damit wir Erfolg haben, damit wir die Gemeinde mit möglichst vielen Besuchern füllen können. Und das Zweite, den Gedanken möchte ich hier anfügen. Wenn ihr gut zugehört habt, habt ihr festgestellt, dass der schmale Weg eigentlich hier gar nicht vorkommt beim Lukas. Ja, aber wir haben das immer irgendwo im Hinterkopf. Es steht aber in der Parallelstelle, in der Bergpredigt, Matthäus 7, das möchte ich hier noch anfügen, weil es hier dazugehört. Da sagt der Herr, geht ein, Matthäus 7 ist das, 13 und 14, da sagt er, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Also nach der engen Pforte kommt der schmale Weg. Der Weg der Nachfolge Jesu ist schmal. Es ist nicht die große fromme Masse, der sogenannte Mainstream, der auf ihm geht. Der schmale Weg ist nicht die Meinung der Mehrheit. Auf dem schmalen Weg müssen wir immer Jesus allein vor Augen haben. Wir dürfen nicht versuchen, innerhalb der Gemeinde den schmalen Weg irgendwie zu verbreitern, damit es angenehmer wird. Indem wir Zugeständnisse machen an den Zeitgeist, damit wir nicht ganz so anstößig sind. Indem wir die Gemeinde für die Welt annehmbarer machen. Ja, durch bedürfnisorientierte Programme und weltliche Konzepte und dergleichen. Oder dass wir nicht Jesus, sondern den Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt von Gottesdienst, von Lehre und Seelsorge stellen. Herr Jesus möchte uns hier auf keinen Fall in Angst versetzen, dass wir verloren gehen, dass wir ständig sagen müssen, oh, langt's auch. Sondern er möchte uns Mut machen, dass wir in seiner Nachfolge auf diesem schmalen Weg bleiben. Gerade wenn wir in der Welt, vielleicht auch in der frommen Welt, die Letzten sind. Wir wollen bei Gott unter den Ersten sein. Eigentlich ist es eine mutmachende Botschaft für uns. Denn die enge Pforte und der schmale Weg, die schützen uns davor, dass wir unser himmlisches Ziel verfehlen. Sie bewahren uns vor einem Christentum ohne Christus und von dem Abirren in der Nachfolge, dadurch, dass wir uns mit der Welt vermischen. Wenn wir stets als bedürftige Sünder zu Jesus kommen, und bei ihm und bei seinem Wort bleiben, dann wird er uns bewahren vor allen religiösen Verirrungen, die uns diese Gleichnisse so drastisch geschildert haben. Dann ist und bleibt er allein der Garant, dass wir unser himmlisches Ziel erreichen. Ich möchte schließen mit zwei Versen des schwäbischen Liederdichters Johann Michael Hahn, die das ganz gut beschreiben. Herr Jesus sagt zum Sünder, Benutze dein seliges Heut. Die Gnade hat Schranken und Zeit. Lass die nicht verschwinden und bleib nicht dahinten. Komm, eile herzu. In Jesus ist Ruh. Und der Gläubige betet: O Jesus, so zieh mich doch los. Mach alles mir klein und dich groß. Zieh mich mein Verlangen und nimm mich gefangen. Sei fortan mein Heil, Teil und völliges Heil. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, dir sei Lob und Dank, dass du die enge Pforte bist zum Leben und du der schmale Weg zu unserem ewigen Ziel. Du hast uns das jetzt wieder vor Augen gestellt. Hilf uns, dass wir das nicht vergessen, dass wir immer an dir bleiben und nicht abweichen, nicht zur Rechten und zur Linken. Und bitte schenk es jedem, der noch nicht ganze Sache mit dir gemacht hat, der dich noch nicht ganz ergriffen hat, dass er dich heute ergreift und zu deinem Eigentum wird für alle Ewigkeit. Wir preisen deine große Gnade. Amen.